Makro Mikro. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wann begann der Mensch, Mensch zu sein? Dr. Viola Schmidt ist Teil eines internationalen Forscherteams, das untersucht, wie vor 100.000 Jahren komplexes Denken beim Homo sapiens entstand. Im Rahmen des Projekts Zeitessentieller Veränderungen in der Menschheitsgeschichte werden drei Fundstellen in Südafrika untersucht und verglichen. Bisherige Funde deuten auf einen Homo sapiens mit komplexen kognitiven Fähigkeiten, ähnlich denen des modernen Menschen. Wir haben Frau Schmidt zum Interview getroffen. Herzlich willkommen. Viola Schmidt, Sie haben Ur- und Frühgeschichte an den Universitäten Wien und Tübingen studiert. Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte?
Also ich beschäftige mich mit, wie soll ich sagen, menschlicher Evolution, mit Steintechnologie oder wie sich Gesellschaften über die Zeit hinweg technologisch entwickelt haben oder welche technologischen Entwicklungen sich da ergeben haben. Ja, Urgeschichte, das ist genau mein Fach.
Und wieso haben Sie sich genau für diese Wissenschaft entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte immer schon Archäologin werden, schon als Kind. Mein Vater ist Landwirt, also ich war viel auf den Feldern unterwegs. Aber er hat mich nicht dafür begeistert oder nicht so sehr dafür begeistern können, was praktisch auf den Feldern wächst, sondern eher was da herumliegt, was man finden kann. Und dann natürlich in der Schule Römer, Griechen, das war immer interessant. Dann wollte ich eigentlich auch klassische Archäologie studieren. Und dann gab es das Fach eben Ur- und Frühgeschichte. Dann habe ich mich umentschieden, habe gedacht, da schaue ich mal rein. Was es da so gibt. Ich war 18 jung, da kann man anfangen. Und dann die erste Lehrveranstaltung, die Bestimmungsübung Paläolithikum, also Altsteinzeit, habe ich besucht. Und die Dozentin hat das so spannend rübergebracht und hat halt wirklich vermittelt, die Steinwerkzeuge sind das älteste Handwerk der Welt. Und in dem Fall war das für mich so spannend, da herauszufinden, was es da geht, wie die das hergestellt haben, was für Werkzeuge sie rausgebracht haben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, okay, das ist das, was ich immer machen will.
Können Sie uns ein bisschen über den Homo sapiens von vor über 100.000 Jahren erzählen? Wie hat der Mensch damals gelebt?
Also ich hole ganz kurz aus. Homo sapiens, so wie wir anatomisch, biologisch praktisch, sind wir seit 300.000 Jahren. Da gibt es die älteste Fundstelle in Nordafrika, Jebel Irhoud. Das ist vor ein paar Jahren publiziert worden, also das wissen wir. Vor 100.000 Jahren, also die Gegebenheiten waren da, genauso zu sein wie wir. Und vor 100.000 Jahren, was wir in den letzten Jahren vor allem im archäologischen Rekord, mit den archäologischen Hinterlassenschaften noch sehen, ist, da tut sich kognitiv auch was, wie die Menschen ja zu den Lebensweisen und dass da auch Neuerungen kommen, die dann eben im Endeffekt auf Verhaltensweisen hindeuten, die wir heute auch haben, wie abstraktes Denken, Planungstiefe, Multitasking und so weiter. Also wie die gelebt haben, vermutlich in kleinen Gemeinschaften, nomadisch, also sind von Ort zu Ort gezogen, haben nicht auf einem Platz, praktisch wie wir es dann aus der Jungsteinzeit kennen, gelebt. Keine Landwirtschaft, sondern Jäger und Sammler.
Im Rahmen des Projekts untersuchen Sie ja drei Fundstellen, Bushman Rock Shelter, Rose Cottage Cave und Sibudu. Können Sie uns ein bisschen über diese Fundorte erzählen? Was macht sie so besonders?
Genau, Sibudu Cave war die erste, die ich glücklicherweise betreten durfte. Das war nicht das erste Mal, dass ich in Südafrika war, aber zum ersten Mal an der Ostküste von Südafrika. Und dieser Punkt in der Landschaft allein ist sehr besonders. Wir müssen da immer einen Fluss durchqueren und dann einen Cliff raufklettern. Höhle ist eher ein historischer Begriff. Es ist mehr so ein Felsüberhang oder ein Abris. Und dann steht man da drin und man sieht halt wirklich über die Landschaft. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie damals die Bebauung noch nicht so stark war und die Landwirtschaft nicht so stark war. Aber kann man sich vorstellen, wie da die Herden herumgezogen sind, wie die Leute praktisch in die Landschaft rausschauen konnten. Das war für mich sehr beeindruckend. Und dann auch diese Sibudu, aber auch die anderen beiden Fundstellen, haben eine sehr lange Sequenz, also eine sehr lange Abfolge von Schichten, von Besiedlungsschichten, von steinzeitlichen Menschen oder Stone Age Menschen. In Bushman Rock Shelter, die zweite Fundstelle, da war das Besondere, ist auch ein sehr beeindruckender Platz. Da ist auch davor ein Schild, wo drauf steht, Biggest Rock Shelter in Afrika. Ist es nicht, aber es ist ein sehr beeindruckendes. Und da ist auch ein Museum drinnen. Mittlerweile heißt es das Larry Beng Museum. Also Larry Beng ist einer der Begriffe, der für diese Fundstelle verwendet wird. Wir bleiben bei Bushman Rock Shelter. Und dieser Platz wurde eigentlich bis vor kurzem, also jetzt wieder als Museum eben genutzt. Und bis vor kurzem da wurde ein Atrium reingebaut. Das wurde als Auktionsplatz für Kuhversteigerungen von den Farmern, von den Landwirten dort verwendet. Und da hatten wir das Glück, die Altgrabung war immer noch offen. Die ist ganz am hinteren Ende. Es ist in dem Fall wieder eher ein Felsabris oder Felsdach. Die Ausgrabung allein war schon sehr beeindruckend, weil man hat wirklich noch diese Sequenz von 4 Metern offen gesehen und man hat noch die Schilder, die der damalige Ausgräber von den 60er, 70er Jahren angebracht hat. Und dann gab es noch einen Schacht weiter runter, Der ging dann bis 7 Meter, das war dann auch sehr beeindruckend. Und Rose Cottage Cave, das ist für mich jetzt mein Augenstern oder der Cherry on Top, weil das die Fundstelle ist, wo ich zum ersten Mal eine Grabung leiten durfte und weil es auch gar nicht so einfach war, die Fundstelle zu finden. Es hat 3 Anläufe gebraucht, bis wir es geschafft haben, nach Rose Cottage Cave zu kommen. Man würde jetzt annehmen, okay, die ist irgendwo im Busch, irgendwo ganz schwer zu finden. Das stimmt nicht. Die Stadt ist nicht mal 2 Kilometer weit weg. Aber der Punkt ist, man kann das schwer beschreiben, weil das alles sehr ähnlich ausschaut, das Cliff. Und es ist wirklich hinter Bäumen so versteckt. Und davor liegt auch ein riesiger Felsblock, der auch dazu geführt hat, dass die Fundstelle diese lange Sequenz erhalten hat, weil das als Sedimentfalle gedient hat. Ja, und das ist wirklich schwer zu finden. Und wir haben im Endeffekt 3 Anläufe gebraucht. Aber dann war es ein wirklich glorreicher Moment, da drin zu stehen.
Waren die Menschen aus diesen 3 Fundstellen miteinander vernetzt?
Das ist eine gute Frage und das wollen wir im Prinzip, oder das will ich in dem Projekt auch unter anderem untersuchen. Wir wollen eben schauen, ob da ähnliche Technologien verwendet wurden oder praktisch, ob die Herstellungsweisen ähnlich sind. Dann hätten wir eine klare Verbindung, okay, das sind wahrscheinlich wirklich eventuell sogar dieselben Gruppen. Oder ob die Werkzeuge, die am Schluss rauskommen, dieselben sind, dass irgendwie Ideen- oder Wissenstransfer stattgefunden hat. Also das wollen wir untersuchen. Und soweit ich das jetzt sagen kann, sehen wir zumindest ansatzweise Ähnlichkeiten in den Zielprodukten, in der Herstellung nicht. Die Herstellung ist unterschiedlich. Es sind auch unterschiedliche Gesteinsarten bzw. Rohmaterialien, die verwendet wurden. Das ist vermutlich auch der Region geschuldet, in dem die Gruppen sich aufgehalten haben. Aber ja, es gibt gewisse Verbindungen, aber es ist von der Herstellungsweise nicht dasselbe.
Können Sie uns von Ihrem Arbeitsalltag erzählen? Wie läuft die archäologische Feldarbeit ab?
Ja, sehr gerne. Also Arbeitsalltag, ich verbringe auch gewisse Zeiten nicht allzu viel im Büro hier und schreibe praktisch nieder, was, ja, die Artikel müssen ja das Wissen praktisch auch weitergeben. Aber der Alltag im Feld sieht auch sehr unterschiedlich aus. Es gibt da unterschiedliche Aspekte. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich meinen Beruf so liebe, weil es nicht jeden Tag dasselbe ist. Auf der Grabung ist es so, wir fahren in der Früh ins Feld, so gegen 7 Uhr. Dann wird wirklich gegraben, so wie man es sich vorstellt. Dann werden die Hinterlassenschaften freigelegt, dann wird das eingemessen. Die Sedimente, die wir ausgraben, sieben wir noch, dass wir die kleinsten Teile auch praktisch erhalten. Weil im Gegensatz zu anderen Zeiten gibt es in der Altsteinzeit sehr wenig Strukturen, sehr wenig feste Strukturen. Das heißt, wir müssen wirklich mit allem, was wir haben, versuchen, das so gut wie möglich festzuhalten und zu dokumentieren, damit wir da eventuell Informationen rausziehen können. Also wir sind dann im Feld den ganzen Tag bis 4, 5 nachmittags. Dann kommen wir nach Hause, dann wird praktisch noch die Nacharbeit erledigt. Das heißt, das, was wir eingemessen haben, die Daten werden übertragen und so weiter. Ja, und dann gibt es noch ein Abendessen und man sitzt dann eventuell noch zusammen, aber am nächsten Tag geht es ja dann schon wieder um 7 los, ja.
Und wie viel Zeit im Jahr verbringen Sie normalerweise draußen an den Fundstellen?
Letztes Jahr war wahrscheinlich extrem, aber normalerweise bin ich mindestens 2 oder 2-mal im Jahr bin ich in Südafrika und davon sicher immer 1 bis 2 Monate im Feld. Den Rest verbringe ich dort an Universitäten bzw. mit den Fundstücken und ziehe mir da raus, was ich wissen will.
Bisherige Funde deuten ja auf einen Homo sapiens mit komplexen kognitiven Fähigkeiten hin. Was für Funde sind das genau? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also das muss man echt betonen, dass da in den letzten Jahren wirklich immer mehr dazu publiziert, herausgefunden wird und auch immer mehr Artikel dazu auch in höher gerankten Journals rauskommen. Also wenn ich mit den Steinen anfangen darf, das ist mein Spezialgebiet. Auf der einen Seite sieht man ab 100.000 Jahren, eventuell schon ein bisschen früher, dass gewisse Gesteinsarten, die das erlauben, getempert werden, erhitzt werden, um die Materialeigenschaften zu verbessern. Das ist beim sogenannten Silkrit so. Also da gibt es ein paar Fundstellen, die das wirklich schon sehr früh um die Zeit zeigen. Dann sehen wir auch Veränderungen, unter anderem Sibudu Cave, da sieht man das. Das weiß ich, weil ich an der Fundstelle viel gearbeitet habe, dass die Herstellungsweisen, wie die Leute zu ihren Werkzeugen gekommen sind, dass es da neue Techniken, neue Methoden gibt. Dann die Werkzeuge, die entstehen, da gibt es neue. Das war jetzt praktisch von der Gesteinsseite. Dann gibt es die Knochenwerkzeuge. Es gibt Knochenwerkzeuge, es gibt eine Vielfalt auch an Knochenwerkzeugen. Es gibt auch Knochen, wie zum Beispiel aus einer Fundstelle, Deep Kloof an der Westküste, Deep Kloof Rock Shelter. Da gibt es einen Langknochen mit Gravierungen. Also wissen wir nicht genau, zu was der praktisch da war. Eventuell was Symbolisches, mehr in diese Richtung. Ocker wird verwendet, ganz viel Ocker wird verwendet. Es gibt auch die ältesten sogenannten Ocker-Toolkits, Ocker-Processing-Toolkits, also wo Ocker zu Pulver verarbeitet wurde. Wir wissen auch nicht genau, ob das jetzt wieder eher was Symbolisches ist, ob das was Funktionales ist. Vermutlich ist irgendwas dazwischen, dass es sowohl, weil Ocker ja auch als Sonnenschutz, Insektenschutz dienen kann, aber auch als Farbstoff natürlich. Und man kann damit eben mehr symbolische Darstellungen auch produzieren. Und dann, was auch spannend ist, das ist ja auch in den letzten Jahren publiziert worden, es sind so Kalzitkristalle an einer Fundstelle. Die haben, soweit wir das wissen, keinen funktionalen Hintergrund. Aber die sind auf jeden Fall von Menschen dahin gebracht worden. Also irgendwas war an denen wichtig. Das haben sie auf jeden Fall weit transportiert, um es an die Fundstelle zu bringen. Und genauso gibt es an einer Fundstelle Vache-Rivière Straußeneischalenfragmente, die darauf hindeuten, dass das wirklich mal Gefäße waren, Wassergefäße. Also dass sie diese Eier als Wassergefäße genutzt haben. Ja, und das sind halt ein paar von den Beispielen, warum wir davon ausgehen, dass oder warum sich immer mehr abzeichnet, dass sich um 100.000 Jahren vor heute irgendwas tut bei Homo sapiens.
Und wie haben sich neue Innovationen auf die Verhaltensweisen steinzeitlicher Menschen ausgewirkt?
Ich würde sagen, dass die eher ein Produkt sind und eventuell, das ist auch wieder eine Frage, was hat das ausgelöst? Eine Möglichkeit, das gut zu testen ist, gibt es spezielle Umweltveränderungen, die dazu geführt haben? Da muss ich jetzt sagen, natürlich ist das marine Isotopenstadium das, um das es sich hier handelt, also das zwischen 135.000 und 65.000 Jahren vor heute datiert, ist eine wärmere Phase, eine vorteilhaftere Phase. Aber solche Phasen gab es davor auch. Und da ist die Frage, warum hat sich das davor nicht abgezeichnet, nicht, warum hat das nicht zu dem geführt. Die anderen Dinge, die wir versuchen zu testen oder die eine Möglichkeit sind, dass wirklich kognitiv sich irgendwas verändert hat, dass die Leute andere Ideen hatten, anders Wissen vermittelt haben, anders gelernt haben, eben dass sich irgendwie kognitiv hier auch was verändert hat.
Konnten die Menschen bereits verbal miteinander sprechen?
Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und wir wissen auch, dass sie physiologisch dazu in der Lage waren. Das wissen wir auch bei Neandertalern. Beim Neandertaler gibt es aus Kebara, aus einer Fundstelle, ein Grab, da ist das Zungenbein gefunden worden und daher wissen wir, die waren auf jeden Fall physiologisch dazu in der Lage. Ich nehme schon an, dass das auch praktiziert worden ist und auch ein wichtiger Grund ist, warum diese Verhaltensweisen dann immer komplexer werden konnten.
Können Sie sagen, warum sich der Mensch genau in dieser Zeit weiterentwickelt hat?
Das ist ein wichtiger Punkt, der noch untersucht wird, auf jeden Fall. Eine Sache, die interessant ist, das ist nicht mein Forschungsspezialgebiet, aber das ist interessant zu dem Thema, dass die Gehirnentwicklung bzw. die Gehirngröße war um 300.000 Jahren vor heute mit diesen ersten anatomisch modernen Menschen, die genauso sind wie wir. Praktisch, das sind dieselben Voraussetzungen. Aber beim Homo sapiens ist speziell, dass wir noch so eine Art Globularisierungseffekt haben, dass sich die Form des Gehirns nochmal verändert und dass da auch verschiedene Aspekte sich praktisch nochmal verbinden. Soweit wir das wissen heute, ist das zwischen 100.000 und 30.000 Jahren passiert, diese Veränderung. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das um 100.000, in einem Zeitpunkt praktisch da ist, dieser Moment, aber dass sich das dann graduell so entwickelt, ja.
Wie lange läuft das Projekt und was sind die Ziele, die Sie noch erreichen wollen?
Das Projekt läuft seit Anfang Oktober 2022. Die erste Grabung war dann Oktober, November 2023. Die Ziele, also wir haben jetzt praktisch eine gute Vorarbeit geleistet. Die Fundstelle war in einem nicht so guten Zustand. Wir haben es echt geschafft, so ein bisschen der Fundstelle ihren alten Glanz wiederzugeben, so wie es die Vorausgräberin Lynn Wardley auch praktiziert hat oder so wie sie eigentlich da gearbeitet hat. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen mit unseren Kooperationspartnern von National Museum in Bloemfontein, im Speziellen Dr. Will Archer. Also praktisch, hier haben wir diese vielversprechende Grundlage und da müssen wir jetzt das Beste rausholen. Also das letzte Mal war wirklich die Putzaktion sozusagen, eben die Wiederinstandsetzung. Jetzt kommt die richtige Grabung. Also jetzt wollen wir wirklich Daten rausholen und Informationen und verschiedene Fragestellungen beantworten. Ich eben von meiner Seite bin auf die Steintechnologie spezialisiert, aber es sind noch viele andere Experten dabei zu der Fauna, also zu der Tierwelt, zur Archäobotanik. Wir haben eine Dame, die spezialisiert auf Holzkohlen, dann eine andere auf Phytoliten, also das sind die mineralischen Teile von den Pflanzen. Wir haben auch jemanden, der sich mit den Pigmenten eben mit Ocker auseinandersetzt. Dann andere Steintechnologen, die zu anderen Phasen arbeiten oder das analysieren, weil ich mich wirklich mit diesen ältesten Schichten beschäftige und die beschäftigen sich mit den jüngeren Phasen. Und in der Fundstelle gibt es auch Höhlenmalerei. Die ist viel jünger, das muss ich gleich dazu sagen, also das nicht falsch verstehen, die ist wirklich viel jünger, die datiert in die letzten 1000 Jahre, aber da haben wir auch einen Spezialisten, der da mitmacht, also ich hoffe wirklich, dass wir da viel, es wurde viel eben schon von Lynn Wardley da rausgeholt oder erreicht, aber wir können, glaube ich, noch viel speziellere, detailliertere Fragestellungen beantworten, das zu Rose Cottage Cave und dann natürlich, was eben noch ansteht, was wir jetzt auch öfters angesprochen haben, sind die Vergleiche und dann wirklich zu schauen, ob wir da Vernetzungen, Wissenstransfer sehen zwischen den drei Fundstellen.
Sie haben dann ein ziemlich großes Team vor Ort, oder?
Ja, also im ersten Jahr jetzt war der Rockart-Spezialist Dr. David Whittleson, der war auch vor Ort. Das war sehr spannend, weil das wirklich auch nicht mein Spezialgebiet ist und er hat dann verschiedene Erklärungen abgegeben. Unter anderem Rose Cottage Cave, muss man sich wirklich vorstellen, ist im Inland von Südafrika. Das sind in jede Richtung 1000 Kilometer, ist da kein Meer. Und trotzdem sind dort Fische abgebildet. Vermutlich teilweise Fische aus den Gewässern, die dort vorkommen. Aber bei einer Abbildung, die ist auch recht prominent, die wurde schon als Wal beschrieben, ist dann aber wieder verworfen worden, die Idee. Aber jetzt nach der ersten Untersuchung, das muss man noch schauen, wie das sich weiterentwickelt, meinte Dr. Whittleson eben, dass es sich eventuell doch um eine Waldarstellung handeln könnte. Wir hatten dann jetzt im ersten Jahr auch die Datierungsspezialistin da, Chantal Triboulot. Es gibt zwar schon Datierungen von der Vorausgräberin bzw. von den Arbeiten davor, aber wir wollen dem nochmal nachgehen, weil da gewisse Fragestellungen offen geblieben sind. Und was an der Fundstelle noch nicht wirklich gemacht wurde, aus verschiedenen Gründen, ist die Geoarchäologie. Das heißt, sich anzuschauen, wie diese Fundstelle entstanden sind, was alles wirklich von Menschen dort für Aktivitäten stattgefunden haben und was natürliche Prozesse sind und was danach eventuell mit den Schichten passiert ist. Und da haben wir dieses Jahr auch Proben genommen. Also wir haben sogenannte mikromorphologische Blöcke. Wenn man sich das vorstellt, das Profil von den Schichten, wirklich einen Block praktisch eingegipst und dann rausgenommen, der wird dann später in Harz gelegt und zu Dünnschliffen praktisch verarbeitet, die dann im Mikroskop angeschaut werden können und dann kann man wirklich praktisch auf dieser mikroskopischen Ebene schauen, was sich da abgespielt hat, was da anthropogene, also menschliche Aktivitäten sind. Und
wann sind Sie wieder in Südafrika?
Ich fliege heute Abend. Heute Abend nicht später.
Ah ja, also wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, sind Sie schon wieder dort. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Viola Schmidt. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner, bis zum nächsten Mal.